Da waren Hirten auf dem Felde. Mal ganz ehrlich, wenn ich das geplant hätte, hätte ich das, glaube ich, anders angefangen. Ich hätte Gottes Sohn nicht irgendwo aufs Feld geschickt, sondern nach Jerusalem. Da, wo was los ist, da, wo die Reichen und die Einflussreichen der Gesellschaft sind, in die strahlende Hauptstadt des Landes. Warum, möchte man fragen, warum, lieber Gott, ausgerechnet ein paar einsame, verfrorene, ungebildete Männer auf einem verlassenen Acker, da draußen vor der Stadt, warum müssen die als Erste von der Geburt des Heilands erfahren? Nun ist Stadt und Land in Gottes Wort nicht nur eine geografische Größe, sondern auch eine geistliche Größe, geistliche Gegensätze. Der erste Hirte der Menschheit war Abel, der Sohn von Adam und Eva. Und Abel zog mit seiner Herde durchs Land. Der erste Landwirt der Menschheit, Kain, sein Bruder, war auch der erste Mörder und auch der erste Städtebauer. Und von da an geht dieses Thema immer durch Gottes Wort. Stadtmauern sind Zeichen von Selbstsicherheit, von Stärke, von Stolz, von Aufbegehren gegen Gott. Die erste Großstadt, Babel, unternimmt den Versuch, einen Turm zu bauen, der so hoch ist, dass er oben am Himmel anstößt, da, wo die Menschen meinten, dass sie dann die Götter finden. In der Gesellschaft, in die Jesus hineingeboren wird, ist die Stadt der Ort des modernen Lebens, so wie das ja bei uns auch ist. Das moderne Leben ist in Köln, Entschuldigung, nicht in Rheinbach, auch nicht in Bad Honnef, in Köln und in Düsseldorf und in Berlin. Das wirtschaftliche Treiben der Handwerker und der Händler geschah damals in der Stadt, in Jerusalem. Und in der Stadt waren die Synagogen. In Jerusalem war der Tempel der Mittelpunkt der Religion. Die Politik ist in der Stadt zu Hause, im glanzvollen Palast des Herodes und im Palast des römischen Statthalters. Die Stadt, das ist der Ort von Karriere, von sozialem Aufstieg und sozialem Kampf. Vom Kampf, den jeder gegen jeden kämpft, und die Stadt ist auch der Ort, wo jeder sich nimmt, was er kriegen kann. Da draußen, auf dem Acker, auf dem Felde, da lebt man ganz anders. Hirten sind Menschen ohne feste Bleibe. Hirten sind morgen hier und heute ganz woanders. Hirten sind ohne Schutz vor Unwetter, ohne Schutz vor wilden Tieren, ohne Schutz vor Räubern und Gesindel. Abels Name war Hauch. Abel heißt Hauch. Und das ist Lebensprogramm für Hirten. Die Hirten besitzen kaum mehr als das, was sie am Leibe tragen. Sie leben in wirtschaftlicher Ausbeutung von den Landbesitzern, deren Vieh sie weiden. Hirten sind ständig mit ihren Viechern beschäftigt, und die Viecher, das weiß man, riechen und sind schmutzig. Und darum sind die Hirten bei den Stadtmenschen verachtet. Und schon mal erst recht damals von den frommen Stadtmenschen, die so sehr auf die Reinlichkeitsgebote der Juden bedacht waren. Auf der Leiter der menschlichen Gesellschaft gibt es unter Hirten nichts mehr. Die waren ganz unten. Und darum, wenn Lukas hier von der Nacht redet, dann ist das mehr als nur Tageszeit. Die Nacht ist ein Bild für ein Leben in Dunkelheit, Kälte, Schutzlosigkeit am dunklen Rand der zivilisierten Gesellschaft. Aber da draußen auf dem Feld, da sind die Hirten auch frei. Die Hirten stehen nicht unter dem Druck von Sachzwängen und Stress wie die Stadtmenschen. Die Hirten verstehen noch den Gesang der Vögel, und sie wissen, welche Pflanze wann Frucht trägt. Die Hirten sind nicht eingelullt und abgelenkt von der Hektik des städtischen Alltags, die die Menschen so gefangen nimmt, so dass er seine Welt und seinen Schöpfer gar nicht mehr wahrnehmen kann. Die Hirten schlafen nachts unter der Weite des Sternenzelts und sehen die Größe ihres Schöpfers. Die Schutzlosigkeit und die Freiheit am Rand der Gesellschaft bewahrt ihnen Offenheit gegenüber ihrem Schöpfer, aber sie lässt sie auch die völlige Abhängigkeit von Gottes Schutz erleben und wahrnehmen. Und die Gemeinschaft der Hirten ist ganz anders als das Leben der Stadtmenschen. Die Gemeinschaft der Hirten ist eine Gemeinschaft, wo Menschen zusammengebunden sind durch die gemeinsame Schutzlosigkeit in der wilden Natur, in der sie leben, aber auch durch die gemeinsame Abhängigkeit von Gott, die sie erleben. Und schließlich, unter den Stadtmenschen gelten die Hirten nichts. Aber für ihre Herde sind die Hirten alles. Ihr ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, ein schwächeres Wesen, das Schaf, nämlich zu beschützen, zu versorgen und zu leiten. Ich weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis zu Schafen haben. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich kenne noch ein bisschen was von Schafen. Und eins lernt man sehr schnell: Schafe sind der Inbegriff von Hilflosigkeit. Schafe sind orientierungslos, die finden nicht von allein zu ihrer Herde zurück. Schafe sind völlig wehrlos gegenüber Angreifern und darum sind die Schafe völlig abhängig von ihren Hirten. Das heißt, Hirte sein erfordert ständigen Einsatz. Die Hirten gehen verirrten Tieren nach, die Hirten verteidigen ihre Herde gegen wilde Tiere, die Hirten müssen Wasserstellen und Weideplätze suchen und sichern. Und das heißt, aus der Sicht der Schafe ist der Hirte ein Held und ein Retter, treu, furchtlos, uneigennützig, umsichtig. Auf der sozialen Leiter der Schafsgesellschaft ist der Hirte ganz oben. Und darum ist das Hirtesein ein Leben in der Spannung. Ein Leben in der Spannung zwischen Verachtung in der menschlichen Gesellschaft und der Anerkennung und der Liebe in der Schafsgesellschaft, dem Wissen von den Schafen ganz und gar gebraucht zu sein. Also ein Leben an der Schnittstelle zwischen zwei Welten, möchte man sagen, zwei Welten, die sich widersprechen. Da ist auf der einen Seite die offensichtliche Welt, die scheinbar objektive, wahre Welt der Stadt, die Welt, die wir auch kennen als moderne Menschen, die Welt, die den Menschen beherrschen will und die Randfiguren unterdrückt und die behauptet, alles geht nach meinen Gesetzen. So wie in der Stadt, so muss das Leben sein und so muss das Leben gehen. Und dann ist da die Welt draußen, die andere Welt, die Gegenwelt, wo das Leben noch Raum hat für den Schöpfer und wo Menschen ständig im Einsatz sind für das schwächere Geschöpf. Und mitten in diese Spannung zwischen diesen beiden Welten, mitten in diese Spannung tritt der Engel hinein. Da war eben noch Nacht. Und die Nacht, das kann man sich vorstellen, auf dem Feld wird die Nacht, gerade dadurch, dass man in der Ferne die Stadt leuchten sieht, richtig zur Finsternis. Und dann strahlt da plötzlich auf dem Feld Gottes Herrlichkeit, das Licht seiner Liebe, das Licht seiner Gnade. Gottes Herrlichkeit vertreibt die Dunkelheit eines Lebens am Rande der Stadt und scheint plötzlich hinein in dieses Leben am Rand der Gesellschaft, ein Leben in Hingabe für das schwächere Geschöpf, und gibt diesem Leben Glanz, gibt ihm Würde. Plötzlich erscheint die Stadt dunkel im Vergleich zu dem hellen Licht von Gottes Herrlichkeit, weil Gottes Licht draußen auf dem Feld viel, viel heller ist. Ich weiß nicht, ob Sie mal gelesen haben in der Apostelgeschichte die Stelle, wo der Paulus, da heißt er noch Saulus, auf dem Weg ist nach Damaskus. Und plötzlich begegnet ihm Jesus und Paulus schreibt darüber: Plötzlich umstrahlte mich ein helles Licht, so dass ich völlig geblendet war. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das war zur Mittagszeit und das ist im Mittleren Osten. Und wer da schon mal gewesen ist, der weiß, wie da zur Mittagszeit die Sonne strahlt. Sowas gibt's hier gar nicht, so hellen Sonnenschein. Und dann sagt Paulus, da war plötzlich Gottes Herrlichkeit, das Licht der Herrlichkeit Gottes, und das hat mich geblendet. Da war die Sonne nichts dagegen. So etwas leuchtet jetzt in die Dunkelheit der Hirten hinein. Und die erste Reaktion der Hirten ist gewaltiger Schrecken. Das ist nicht die Angst der Stadtmenschen vor einem Gewitter. Diese Männer waren ja Unwetter gewöhnt. Sondern es ist das Entsetzen von Menschen, die plötzlich begreifen, da ist Gott mitten in meinem Leben. Es gibt ihn wirklich. Er ist da und er will etwas von mir. Die Hirten erschrecken, weil sie erkennen, unsere Welt kann ja auch hell sein, und zwar noch heller als die Stadt. Gerade hat die Stadt noch sichtbar verkündet: Hier bei mir ist Licht. In der modernen Gesellschaft ist es hell, und da am Rande, da hat es dunkel zu sein. Und Gott stellt diesem stolzen Anspruch der Stadt sein Licht gegenüber und stellt damit die Stadt in Frage mit ihrem Stolz. Die Hirten sehen, es gibt doch eine andere Wirklichkeit als die der selbstsicheren Stadtmenschen. Der Engel spricht sie an: Fürchtet euch nicht. Und mit diesen Worten hat Gott von jeher Menschen angesprochen, deren Leben er verändern wollte. Ob das Abraham war oder Isaak oder Jakob oder Mose oder David oder Maria, immer spricht Gott die Menschen als erstes an mit: Fürchte dich nicht, weil die Menschen entsetzt sind, wenn Gott plötzlich in ihr Leben tritt. Fürchte dich nicht verbindet sich immer mit Gottes Versprechen: Ich habe Gutes und Großes mit dir vor. Und so ist es ja auch hier: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren, der Christus, der Herr. Und da, ihr Lieben, mit diesen drei Worten wird die Spannung am Schnittpunkt dieser beiden Welten, Stadt und Land, zum Zerreißen groß. Christus, das ist ein Titel. Wenn man das erste Mal die Bibel liest und liest Jesus Christus, dann denkt man, das ist so wie Andreas Hildebrand: Vorname, Nachname, Jesus Christus. Ist es aber nicht, sondern Christus ist die griechische Übersetzung von Messias. Der Christus ist der Gesalbte, das ist ein Titel in der jüdischen Religion, ursprünglich für den Hohenpriester, also den Obersten in der jüdischen Religion, und dann später ist der Gesalbte Gottes der Königstitel in Israel. König Saul war der Gesalbte, David war der Gesalbte. Also wenn der Engel sagt, euch ist heute der Retter geboren, Christus, dann heißt das, der König ist euch geboren. Die religiöse Führung in der Stadt benutzte den Titel Christus für den erhofften neuen König Israels, der das Volk der Juden wieder stark machen würde, der ihnen politische Macht wiedergeben würde und die Römer endlich aus dem Lande schmeißen würde. Retter ist zur Zeit Jesu der Titel des römischen Kaisers. Der Kaiser ließ sich anreden mit Retter. Und da steht der Machtanspruch dahinter, genau derselbe Machtanspruch wie vor 80 Jahren oder etwas weniger in Deutschland. Luther übersetzt dieses Wort mit Heiland. Und der Führer ließ sich mit Heil anreden. Das ist ein Machtanspruch. Und genau dasselbe hier auch. Und Herr ist der Titel eines Menschen, der Macht ausübt und Befehle erteilt. Also, der Retter, der Christus, der Herr, das sind Worte aus der Herrschaftssprache, der Sprache von Macht und Politik der modernen, stolzen Stadtgesellschaft. Und das Unglaubliche, was hier passiert ist, dass der Engel diese Worte aus der Stadt nimmt und sie auf den Acker trägt, da draußen an den Rand der Gesellschaft. Und da werden sie zu einer ungeheuren Botschaft. Der Retter, der König, der Herr, er erscheint hier, wo sonst Ausbeutung und Armut herrschen. Seine Herrschaft beginnt bei den Schwächsten der menschlichen Gesellschaft, gerade weil sie am Rande leben und ihr Leben im Einsatz für noch Schwächere zubringen. Gottes Herrschaft widersetzt sich damit dem Anspruch der modernen Stadtgesellschaft auf Beherrschung des Lebens. Die Stadt hatte damit gerechnet, der Messias kommt geradewegs zu uns und wird hier König. Und Gott geht auf den Acker zu den Hirten. Gott verkündet den Menschen außerhalb der Stadtmauern große Freude und Frieden. Freude, das ist mehr als Spaß. Freude ist das, was der Mensch empfindet, wenn er Gott begegnet und Gottes Gnade empfängt. Gottes Friede ist mehr als Friedhofsruhe, ist mehr als Abwesenheit von Gewalt. Es ist ein Leben ohne irgendeine Not und in Harmonie mit Gott. Ein Leben, in dem der Mensch frei ist, seinen Gott zu lieben und zu loben. Gottes Freude und Gottes Frieden kommen zuerst an den Rand der normalen Gesellschaft. Man erlebt sie nicht dort, wo die Menschen selbstsicher sind und stolz sind und ihre eigene Freude und ihren eigenen Frieden herstellen wollen, die doch immer auf Kosten anderer gehen, sondern Gottes Freude und Gottes Frieden erlebt man zuerst da, wo Menschen zerbrechlich sind, verletzbar sind, schutzlos, verachtet. Wer Gottes Freude und Gottes Frieden erleben will, der muss seine Selbstsicherheit und seinen Stolz aufgeben und sich selbst so verletzlich und so gering und so verachtet machen wie Hirten. Gott dreht die Verhältnisse des normalen Lebens rum. Die Hirten, die ganz unten stehen, die werden plötzlich privilegiert und stehen ganz oben, weil sie die Ersten sind, die erfahren dürfen von der Geburt des Heilands. Das ist eine Botschaft von größter politischer Tragweite, weil sie die normalen Machtverhältnisse anzweifelt, in Frage stellt. Die Geburt Jesu setzt ein Zeichen gegen jeden menschlichen Herrschaftsanspruch. Und das bedeutet, Christen und Christsein ist immer etwas Politisches. Immer etwas Politisches. Christen stellen jeden Machtanspruch in Frage, ob das in der Familie ist oder im Verein oder am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde oder im Staat. Christen stellen immer menschlichen Machtanspruch in Frage, weil Christus, der Herr, der Retter, vom Rande der Gesellschaft her bei seiner Geburt die Macht in Frage stellt und ihr Gottes Herrlichkeit und Frieden und Freude entgegenhält und damit sagt, es gibt nur eine absolute Macht und das ist der Schöpfer. Und darum sind die Christen immer verfolgt worden von menschlichen Gesellschaften, die totale Macht beanspruchen. Ob es der Kommunismus war, ob es die Nazis waren, ob es das Römische Reich war. Überall, wo politische Macht absolut verlangt wird, da werden Christen verfolgt, weil Christen diese Macht in Frage stellen. Und das habt zum Zeichen, sagt der Engel, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist übrigens auch so eine Stelle, als ich die als Jugendlicher gelesen habe, habe ich gedacht, nee, lieber Gott, dann hätte ich besser gekonnt. Also man liest das ja so, als ginge es um ein Verkehrszeichen. Ne? Jetzt geht mal dahin und wenn ihr den Retter finden wollt, dann sucht mal nach einem Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Das ist doch ein Problem, lieber Gott, da gibt's doch Dutzende von. Aber das ist nicht gemeint, sondern in der Bibel dienen Zeichen dazu, den Menschen die Bedeutung von Ereignissen zu verdeutlichen. Das Kind in Windeln in einer Krippe erklärt den Hirten, der Christus, der Retter, der Herr, kommt nicht zu den Stadtmenschen, sondern kommt zu euch, ganz klein, gering, ohne jeden Anspruch auf Achtung. Der Christus wird nicht im Zentrum der Macht geboren, da wo die Menschen auf ihn warten, um ihn für ihre Zwecke zu missbrauchen, sondern der Christus wird zu einer Randfigur, so wie ihr Hirten. Und von daher wird er seine Herrschaft aufbauen. Gott stellt seinen Sohn damit in dieselbe Spannung, in der die Hirten leben, am Rande der Gesellschaft, von ihr verachtet und zugleich immer im Einsatz für die Schwächeren, die, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, und die, die lernen, sich ganz auf ihn zu verlassen. Und dann sind die Engel wieder verschwunden und nun sind die Hirten gefordert, auf Gottes Ruf zu reagieren. Stadtmenschen wären wahrscheinlich schnell zurück an ihre Geschäfte gegangen und hätten gesagt, machen wir erstmal mit dem normalen Betrieb weiter, mal gucken, was so passiert. Aber die Hirten sind offen gegenüber Gottes Botschaft und wollen sie näher ergründen. Darum gehen sie mit Eile nach Bethlehem, finden das Kind, die Windeln, die Krippe und dann gibt's kein Halten mehr. Sie erzählen allen, was der Engel ihnen von diesem Kind gesagt hat. Hier ist der Christus, hier ist der Retter, hier ist ein Herr mit einem Machtanspruch wie der Kaiser von Rom persönlich. Und die Menschen, die das hören, verwundern sich. Es entspricht nicht der Logik der Stadt, so etwas zu hören. In der Stadt kommt die Macht immer aus der Mitte und niemals vom Rand. Und übrigens, den Hirten fehlt doch jede Glaubwürdigkeit und Autorität. Die haben doch nicht studiert. und ein Engel mitten auf dem freien Feld. Engel gehören in den Tempel, wo sie keine Unruhe stiften. Und dann kehren die Hirten wieder zurück an den Rand der modernen Gesellschaft, die sie nicht versteht und ihnen nicht glaubt, weil sie für Gottes Wort nicht mehr offen ist. Aber die Hirten sind nicht mehr dieselben. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Das heißt, sie bleiben Randfiguren, aber sie stiften Unruhe an ihrem Rand der Gesellschaft, weil sie das, was sie erlebt haben, nicht bei sich behalten können, sondern lauthals ausposaunen müssen. Gott schickt seinen Retter an den Rand der Gesellschaft. Gott breitet seine Herrschaft vom Rand der Gesellschaft her aus. Wo früher Dunkelheit war, herrscht jetzt Licht. Wir, die Hirten, haben gesehen, dass es mehr gibt als die Stadt und ihren stolzen Machtanspruch. Und so werden die Hirten zu den ersten Missionaren von Jesus, dem Christus. Warum ausgerechnet Hirten? Der Evangelist gibt uns vier Gründe. Erstens ist da die Verbindung zu den Anfängen von Gottes Bund mit seinem Volk. Denn die Urväter des Volkes Israel, Abraham, Isaak, Jakob, auch sie waren Hirten. Auch Mose war ein Hirt. Auch der später so mächtige und glanzvolle König David war ein Hirt. Sie alle waren Menschen, die nicht im Zentrum der Gesellschaft standen, sondern abseits. Sie alle kannten das Leben am Rand der Gesellschaft. Sie alle hatten sich Offenheit bewahrt für Gottes Wort. Sie alle vertrauten sich Gottes Führung so an, wie ihre Herden sich von ihnen führen ließen. Das Evangelium von der Geburt Jesu geht zuerst an Menschen, die so waren wie die Urväter. Und darin liegt ein Zeichen der Treue Gottes. Gott erfüllt durch seinen Sohn die Versprechen, die er den Urvätern gegeben hat. Zweitens, Gottes Solidarität gilt immer zuallererst den Randfiguren der Gesellschaft. Gottes Bund, das Versprechen, ich will dein Gott sein, ist immer im Widerspruch zu dem Anspruch der menschlichen Gesellschaft, Menschen ganz in ihrem Bann zu ziehen. Die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, in der das Volk Israel dem grausamen Herrschaftsanspruch des Pharao unterworfen war, das ist für die Juden das größte Zeichen, das größte Beispiel von Gottes Solidarität mit seinen Menschen. Und die Juden waren damals Sklaven, Randfiguren der ägyptischen Gesellschaft. Jesus sagt später einmal zu den Vertretern des religiösen Establishments in Jerusalem, ich bin gekommen, die Kranken zu heilen, nicht die Gesunden. Die Kranken, Kranke an Leib, an Seele, Menschen, die mit der Logik von Karriere und sozialem Kampf nicht zurechtkommen. Menschen, die sich in der Gesellschaft verirrt haben, wie Kriminelle und Prostituierte. Das sind die Menschen, zu denen Jesus zuerst geht. Dass seine Geburt zuerst Menschen am Rande der Gesellschaft verkündet wird, ist dafür schon ein Zeichen. Der Christus kommt, um Gottes Licht dahin zu bringen, wo es besonders dunkel und kalt ist. Drittens, Jesus kommt als der gute Hirte. Er kennt seine Schafe und er verteidigt sie gegen alle Angriffe. Er lässt sein Leben für sie. Sein Leben lang bleibt Jesus eine Randfigur in der Gesellschaft, in die er hineingeboren ist. Die moderne Gesellschaft in der Stadt hat keinen Platz für Jesus. Sie empfindet ihn als störend. Sie hasst seine Art, ihre städtische Logik in Frage zu stellen, und darum bringt sie ihn am Ende um. Aber zugleich ist Hirte auch der Ehrentitel Jesu, der seine Herrschaft über seine Gemeinde bezeichnet. Als Hirte lebt Jesus auch am Schnittpunkt zwischen zwei Welten. Am Rand der Welt der normalen menschlichen Gesellschaft, die für ihn nichts übrig hat, und zugleich in der Welt seines Reichs, in der wir ganz abhängig sind von ihm und er alles für uns tut. Dass seine Geburt zuerst den Hirten verkündet wird, ist ein Zeichen. Der hier kommt, ist ein Hirte, so wie ihr. Und viertens, Jesus beruft Randfiguren der Gesellschaft zu seinen Jüngern. Fischer, Bauern, Frauen, Zöllner, Terroristen, einfache Leute. Jesus nimmt sie heraus aus ihrem Leben am Rand der Gesellschaft und macht sie zu Hauptfiguren in seiner Gemeinde, wo sie seine Liebe kennenlernen und lernen, seine Liebe weiterzugeben. Jesus grenzt die Gruppe seiner Jünger bewusst ab vom religiösen Establishment seiner Zeit. Er sagt seinen Jüngern immer wieder, habt ihr nichts zu schaffen mit den religiösen Heuchlern. Er lässt sie lernen, dass es eine andere Welt gibt als die der Stadt. Eine Welt, in der Gottes Frieden und Freude greifbar werden. Aber die Jünger bleiben Randfiguren in der modernen Gesellschaft. Nach seiner Auferstehung sendet Jesus seine Jünger wieder zurück in ihr altes Leben mit dem Auftrag, dort Hirten zu sein. So wie die Hirten wieder zurückkehren zu ihren Herden, so sagt Jesus nach der Auferstehung zu seinen Jüngern, geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid und seid dort Hirten. Und dann macht alle Welt zu Jüngern. Dass seine Geburt zuerst den Hirten verkündigt wird, ist ein Zeichen. Der hier kommt, ist ein Herr und ein Retter, der solche Randfiguren, wie ihr es seid, zu sich ruft. Diese vier Punkte, die der Evangelist uns verdeutlicht, sind uns heute, über 2000 Jahre später, Ermutigung und Ermahnung. Erstens, Gott ist treu und hält alle seine Versprechen. Der Ruf, fürchte dich nicht, verbindet Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Maria, die Hirten draußen auf dem Feld mit jedem Menschen heute, der von Gott angesprochen wird, dem Gott sagt, fürchte dich nicht, ich habe Gutes mit dir vor. Du kannst dich hier und heute unter Gottes Versprechen stellen. Ich will dir Freude und Frieden geben, wenn du seinem Ruf folgst. Gott ist treu. Worauf wartest du? Zweitens, Christsein ist nichts für Leute, die im Zentrum der modernen Gesellschaft leben wollen. Christsein ist nichts für Leute, die sich ohne Bedenken in den sozialen Kampf von jeder gegen jeden stürzen wollen und an sich reißen wollen, was sie kriegen können. Der frühere Kanzler Gerhard Schröder hat es einmal richtig gesagt. Deutschland, hat er gesagt, ist keine christliche, sondern eine laizistische Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der Kommerz regiert und in der politische Parteien regieren. Eine Gesellschaft, die von Gott nichts wissen will. Zu Jesus kam einmal ein junger Mann und sagte ihm ziemlich stolz, Meister, ich habe alle Vorschriften erfüllt. Alles getan, was in den Büchern steht, habe ich mir jetzt das Himmelreich verdient? Und Jesus antwortet ihm, du bist schon nahe dran und jetzt geh und verschenke deinen ganzen Reichtum, alles, was du hast, und folge mir nach. Wenn man das Evangelium genau liest, sieht man, Jesus hatte überhaupt nichts gegen Reichtum. Man muss nicht arm werden, um Christ zu sein. Aber was Jesus dem jungen Mann sagen wollte, das gilt, nämlich befreie dich von der Logik des Verdienens und Besitzens, von der Logik der Gesellschaft, in der du lebst. Stell dich bewusst mit mir, Jesus, an den Rand dieser Gesellschaft, da wo du keine Achtung hast, und da kannst du ganz unter Gottes Herrschaft kommen. Die Hirten ermahnen uns, lasst euch nicht von den Gesetzen und Ansprüchen eurer normalen Welt gefangen nehmen. Man kann auch anders leben. Man kann auch schutzlos leben und ohne großes Ansehen, aber offen für Gottes Wort und Gottes Handeln. Und die Hirten mahnen uns, wenn Gott ruft, dann geht und hört und seht. Drittens, der Entschluss, am Rand der Gesellschaft zu bleiben, erfordert Mut. Damals wie heute ist Leben am Rande der Gesellschaft nicht bequem. Da muss man nicht unbedingt im Dunkeln auf dem Feld übernachten, um das zu merken. Wer sich bewusst heraushält aus dem Treiben der Gesellschaft, wer nicht mitmacht in der Logik von Karriere und sozialem Kampf, der erntet Spott, der gilt als Versager, der erntet Verachtung und Abneigung. Treten Sie mal ein für einen Kollegen, der ständig gemobbt wird, dann kriegen Sie bald selber einen auf die Nase. Gerhard Schröders Satz folgte die Feststellung, Kopftücher und andere religiöse Zeichen gehören nicht in öffentliche Gebäude. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. In diesem Sommer hat der Streit um die Beschneidung von jüdischen und muslimischen Jungen auch unsere Lage, auch die Lage der Christen am Rande der Gesellschaft mehr verändert, als wir vielleicht jetzt ahnen. Weil dieser Streit und die Gerichtsverfahren und die Kompromisse darum die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Frage stellen, die die Tradition bei uns noch bewahrt hat. Die Kirchensteuer, der Religionsunterricht in Schulen und so weiter. Wann wird Taufe als Körperverletzung verunglimpft? Ich glaube nicht, dass wir da noch lange drauf warten müssen. Es wird kälter am Rande unserer Gesellschaft. Und dann ist die Frage, woher sollen Menschen den Mut nehmen, am Rand zu bleiben? Die Geschichte von den Hirten gibt die Antwort. Gott geht eben nicht zu den Schröders. Und Gott geht auch nicht zu den Merkels dieser Welt. Gottes Herrlichkeit scheint nicht in den Kaufhäusern und den Banken und auch nicht in den Schaltzentralen der Macht. Und Gott schert sich auch nicht um die Stabilität des Euro. Damals wie heute ist Gottes Solidarität zuerst, zu allervorderst mit denen, die am Rande leben. Dort, am Rand unserer Gesellschaft, am Rand einer Welt, die von Kommerz und Parteipolitik gekennzeichnet ist, da stellt Gott seine Herrlichkeit der Welt entgegen. Und die Geschichte der Hirten versichert uns, wir können uns getrost entscheiden, nicht bei allem mitzumachen, was die Gesellschaft vorgibt. Nicht so zu leben, wie der Markt es will, sondern so, wie Jesus es will. Und wir können getrost die Kälte ertragen, weil wir wissen, wir haben den Stärkeren, den Christus, den Retter, den Herrn auf unserer Seite. Und viertens, Jesus fordert uns auf, Licht der Welt zu sein. Liebe deinen Nächsten ist ja nichts weiter als das Gebot, deinem Nächsten ein guter Hirte zu sein. Ein guter Hirte für Nachbarn, für Freunde, für Verwandte, für Kollegen, die Hilfe benötigen. Liebe deinen Nächsten heißt, geh verirrten Menschen nach. Kümmere dich um die Verletzten, die Zerbrochenen. Jesus ist gar nicht daran interessiert, wie wir über ihn denken. Jesus ist auch gar nicht daran interessiert, wie schöne Lieder wir singen können, sondern Jesus ist zuallererst daran interessiert, wie wir unseren Nächsten behandeln, weil sich nämlich daran erweist, ob wir ihn wirklich als den Retter und den Herrn lieben und ehren oder ob das alles nur schöne, nette Worte sind. Die Hirten gehen zurück an den Rand ihrer Gesellschaft und stiften dort Unruhe durch Gottes Lob. Tun wir es ihnen doch nach. Solange der Christus noch nicht wiedergekommen ist, ist unser Platz nicht hier an der Krippe, nicht hier im Gemeindehaus, sondern draußen am Rand der Gesellschaft. Bei denen, die uns brauchen, weil sie schwächer sind, weil sie zerbrochen sind. Unser Platz ist bei den Menschen, die an der modernen Gesellschaft kaputt gehen, die es nicht aushalten. Gehen wir dorthin und bringen ihnen die frohe Botschaft, Gott ist gekommen, um euch Freude und Frieden zu bringen. Erzählen wir ihnen davon, wie Gott unser Leben verändert hat und verändern wir ihr Leben, indem wir sie liebevoll behüten und beschützen. Paulus schreibt im Römerbrief, seid nicht dieser Gesellschaft angepasst. Lasst euch innerlich verwandeln und zeigt, was Gottes gute und vollkommene Absicht ist. Weihnachten ist ein Zeichen. Das Zeichen, dass Gott sich nicht anpasst. Gott kommt an den Rand der Gesellschaft. Weihnachten macht uns Mut, bleiben wir doch auch bewusst am Rand unserer Gesellschaft, damit wir Gott nicht verpassen. Unser Platz ist am Schnittpunkt der stolzen, der offensichtlichen Welt und der stillen Welt, wo Gottes Anwesenheit erfahrbar ist. Und hier wollen wir ihn laut und tatkräftig loben, damit viele, viele Randfiguren erfahren, der Christus, der Herr, der Retter ist da. Er bringt euch Freude und Frieden. Amen.